Herzlich willkommen zur zweiten Nachmittagssession. Dieses Mal zum, oder die erste von drei Sessions in diesem Track zum Thema Windows Azure. Mein Name ist Marius Buster, ich bin Technical Evangelist und Cloud Architect in einem Team, das sich Windows Azure ISV Incubation Team nennt. Komplizierte Titel, komplizierte Namen, in dem Sinn typisch für Microsoft, ne? Das heißt, wir machen im Prinzip nichts anderes, als mit Softwareherstellern, also ISVs, so wie wir sie bezeichnen, daran zu arbeiten, ihre Lösungen, entweder neue Lösungen oder existierende Lösungen als Cloud-Lösungen auf Windows Azure anzubieten. Das ist ein bisschen so der Hintergrund. Ich unterstütze dabei ISVs in der Schweiz und in Österreich. Also ich bin für diese beiden Länder aus unserem Team heraus zuständig. 50% hier, 50% da. In Architekturdiskussionen, Architektur-Design-Sessions, POCs, Prototypen, Proof-of-Concepts, wenn es darum geht, Dinge auf Windows Azure zu bringen. Wir werden uns jetzt in dieser ersten von zwei Sessions, die ich im Rahmen der Konferenz abhalten werde, mit der Spring Release und mit einigen Dingen, die sich seit der Spring Release von Windows Azure getan haben, beschäftigen. Das heißt also alles, was so zwischen Juni und jetzt in etwa in der Plattform neu dazugekommen ist. Bevor ich da jetzt gleich einmal reinspringe, kurze Frage in die Runde, wer kennt Windows Azure? Ja, 50%, das ist schon relativ gut, ja. Haben wir schon schlimmer erlebt. Wer hat von den 50%, die da jetzt aufgezeigt haben, wer hat schon mal was gemacht damit? Naja, so, nicht schlecht, ja. Immerhin 25% von der Audience. Ne? Also, insofern ist es ganz gut, wenn wir uns am Anfang ein bisschen anschauen, worüber reden wir überhaupt, und dann steigen wir in einige von den Details ein. So, das heißt, von der Agenda her gebe ich einmal einen Überblick über unsere Public Cloud Computing Plattform, das ist es nämlich, was Windows Azure ist, und dann werden wir uns mit Themen wie Virtual Machines, Mobile Services, Websites, Media Services, Caching Services und dergleichen beschäftigen. Und bei manchen werden wir ein bisschen ins Detail gehen, bei anderen werden wir nicht so detailliert reinschauen. Was ich recht spannend finde, um gleich einmal in den ersten Abschnitt einzusteigen, was ich recht spannend finde an dem Thema Cloud Computing, sehe da wieder einige Dinge in ähnlicher Form passieren wie vor 6, 7, 8 Jahren im Thema oder im Bereich Service-Oriented Architecture. Ja, da wird ein Begriff aufgebaut, der wird gehypt bis zum geht nicht mehr. Jeder hat irgendwie so ein Verständnis davon, so ungefähr, was denn das jetzt in etwa sein möge, und baut sich da sein eigenes Verständnis auf und hat dann seine eigene Sichtweise auf dieses Thema. Und genauso ist das eigentlich bei Cloud Computing auch. Jeder redet davon, aber jeder mahnt ein bisschen was anderes darunter oder versteht ein bisschen was anderes darunter. Deswegen, ähnlich wie ich mir es im SOA-Umfeld angewohnt habe, habe ich mir es jetzt auch im Cloud-Computing-Umfeld angewohnt, ganz kurz zu Beginn, Setting the Stage, zu erklären, was ich unter Cloud-Computing verstehe, weil dann versteht man nämlich, in welchem Kontext ich die weiteren Themen während meiner Präsentation betrachten werde. Was verstehe ich unter Cloud-Computing? Nichts anderes als eine alternative, sehr moderne Form des Betriebs von IT-Infrastruktur und IT-Services. Ich erwähne bewusst hier IT-Infrastruktur und IT-Services, weil für mich sind IT-Services, also sprich Anwendungsservices, etwas, das auf höherer Abstraktionsebene vorzufinden ist als Virtual Machines, ja, am Ende des Tages. Ja. Aber im Prinzip eine spezielle Form des Betriebs dieser beiden Aspekte. Und zwar unter Nutzung von sehr großen Rechenzentren, die große Anbieter wie zum Beispiel Microsoft einfach zur Verfügung haben und wo genug und ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, dass man halt wirklich einmal so gescheite, ordentliche, richtige Applikationen, die Skalierbarkeit und Ähnliches brauchen, halt eben relativ schnell und mit nutzungsbasierter Verrechnung in Betrieb nehmen kann. Nutzungsbasierte Verrechnung bringt mich zum nächsten Thema. Diese neue oder moderne Form des Betriebs von IT-Infrastruktur und IT-Services hat einige spezielle Charakteristika, die man bei dem klassischen Betrieb von IT-Services zumindest nicht so transparent vorfindet. Punkt 1, nutzungsbasierte Verrechnung. Das heißt also, ich zahle genau für die Ressourcen, die ich nutze, nicht mehr und nicht weniger und auch nur für die Zeit, oder für den Zeitraum, den ich diese Ressourcen nutze. Also Beispiel, wenn ich eine virtuelle Maschine für 3 Stunden verwende und sie nachher wieder aus dem System lösche, dann zahle ich genau für diese 3 Stunden die virtuelle Maschine. Und davor und danach zahle ich gar nichts. Ja. Nutzungsbasierte Verrechnung. Elastizität. Was versteht darunter? Die Möglichkeit, extrem schnell auf neue Anforderungen, insbesondere Lastanforderungen, reagieren zu können. Also mit ein paar Mausklicks oder mit ein paar Konfigurationsskripts von einem Webserver auf 10 Webserver hochskalieren zu können und nach 30 Minuten diese Leistung Load Balance zur Verfügung zu haben. Und dann genauso schnell oder sogar schneller wieder über einen Schieberegler oder über Skripts einfach runterskalieren zu können. Ja, das ist für mich Elastizität. Und dann Skalierbarkeit ist das dritte, die dritte Eigenschaft, die man so typischerweise in der Cloud vorfindet. Wenn man sich jetzt anschaut, Microsoft hat in Europa 2 Rechenzentren, eines in Dublin und eines in Amsterdam. Das Dublin Data Center habe ich jetzt mittlerweile schon 2-mal besucht. Dort stehen 600.000 Maschinen. Mit 600.000 Maschinen kann man schon ein bisschen was anfangen. Also nur damit man ein bisschen ein Gefühl des Volumens bekommt, von dem wir da sprechen. Das ist Cloud Computing ganz allgemein gewesen. Das kann ich jetzt auf Microsoft, auf Amazon, auf Google oder all jene, die halt Cloud-Plattformen haben, die diese Funktionalität oder diese Form des Betriebs von IT-Services und Infrastrukturkomponenten unterstützen, umlegen, 1:1. Ja. Dementsprechend ist Windows Azure auch nichts anderes als Microsofts Public Cloud Plattform. Microsofts Public Cloud Plattform läuft in 8 Megadata Centers über die große weite Welt verteilt, 2 davon eben in Europa, in Amsterdam und in Dublin. Und dort kann ich halt eben meine IT-Infrastruktur und meine IT-Services betreiben. Und zwar nach bestimmten Prinzipien, die in dieser Plattform einfach als Komponenten und Services verbaut sind. Das ist es. Ja. Also wenn ich Windows Azure definieren müsste, dann würde ich das ganz genau so machen. Ja. Microsofts Public Cloud Plattform. Wenn man sich jetzt diese Plattform anschaut, dann muss man grundsätzlich von 2 Arten von Services oder in 2 Arten von Services denken, die diese Plattform anbietet. Und genau auf der Ebene wollen wir uns in weiterer Folge anschauen, was denn alles seit Juni 2012 in dieser Plattform dazugekommen ist. Das eine ist eine Umgebung, also Windows Azure bietet mir eine Umgebung, um meine Applikationen in Microsofts Data Centern laufen lassen zu können. Also Compute Power. Und das zweite sind, wir nennen es sogenannte Building Block Services. Das heißt also APIs und Schnittstellen zu bestimmten Diensten, die wir anbieten, die Sie dann in Ihre eigene Applikation verbauen und nutzen können. Das ist das Zweite, worüber man nachdenken muss, wenn man über Windows Azure nachdenkt. Und auf diesen beiden Ebenen schauen wir uns jetzt an, was alles neu dazugekommen ist. Und keine Sorge, diejenigen, die das noch nie gesehen haben, die werden auch auf Basis dieser Betrachtung der Neuerungen relativ gut verstehen, worum es geht und was diese Cloud-Plattform alles so kann. Ja. Gut, gehen wir mal in die Welt der Compute-Environments, also sprich Umgebungen, die wir in unserer Cloud zur Verfügung stellen, um Applikationen betreiben lassen zu können. Da gibt es einmal einen Startpunkt, nämlich dort, wo wir 2009, als die Plattform kommerziell gelauncht wurde, begonnen hat. Und zwar die sogenannten Cloud Services. Cloud Services ist eine Möglichkeit, eigene Applikationen, sei es jetzt .NET, Java, PHP, Python, Ruby on Rails, was auch immer Sie sich vorstellen können, bei uns in den Rechenzentren laufen lassen zu können, ohne sich mit Infrastrukturkomponenten beschäftigen zu müssen. Also sowas wie virtuelle Maschinen, Betriebssystem und so weiter sind hier vollkommen transparent im Hintergrund. Sie bauen ein Applikationspaket, Sie laden dieses Applikationspaket in unsere Cloud hoch. In diesem Paket haben Sie irgendwo ein Konfigurationsfile, XML-basiert, wie Sie sich vorstellen können, weil XML ist jedermanns Sache. Und da steht drinnen, meine Ruby on Rails Applikation läuft auf einem Webserver und ich hätte gern 10 von denen. Ja. Und Windows Azure nimmt das entgegen und sagt, ja, passt super, also ich setze einmal 10 Webserver auf, installiere die Applikation da drauf, richte einen öffentlichen Endpunkt, der auf Port 80 horcht ein und lasse diesen öffentlichen Endpunkt auf jeden dieser einzelnen Server auf ihre Ruby on Rails Applikation umlenken. Und dann setze ich noch einen Load Balancer oben drauf, der die Last gleichmäßig auf diese Instanzen verteilt. So, das ist es. Ja. Das bezeichnen wir unter Windows Azure als Cloud Services. Ja. Cloud Services sind aber von Grund auf mit der Idee und mit dem Gedanken für hochskalierbare Anwendungen entwickelt worden. Und eine Charakteristika habe ich da im Prinzip schon genannt. Ja, und zwar Load Balanced Environment. Das heißt also, wenn man hier von Web-Applikationen und Web-Services und auch Hintergrunddiensten, die by the way gar nicht einmal über HTTP oder sowas mit jemandem sprechen müssen, sprechen, dann reden wir eigentlich immer von einem Scale-Out-Prinzip. Load Balancing, Lastaufteilung auf mehrere Instanzen, optimalerweise sogar asynchrone Kommunikation zwischen diesen Computerinstanzen, weil das sind alles Eigenschaften, die gut skalieren am Ende des Tages. Ja. Und insofern kann man sich vorstellen, dass vielleicht nicht jede Applikation in dem Betrieb oder für den Betrieb in dieser Umgebung geeignet ist. Eine andere Geschichte, die wir bei Cloud Services zum Beispiel machen, wir patchen die Betriebssysteme automatisch und spielen Updates ein. Und zwar zu Zeitpunkten, wann unser Data Center Operations meint, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gegeben ist. Das heißt also, es kann sein, dass da, wenn man jetzt da so 10 Instanzen von Webservern betreibt, dass da mal die erste Hälfte weggeht und durch gepatchte Betriebssysteme Versionen ausgetauscht wird, da die Applikation wieder drauf installiert wird, dann passiert das Gleiche mit der nächsten Gruppe und dann das Gleiche mit der nächsten Gruppe. Das Coole an der Sache ist, es geht automatisch. Ja, also ich brauche mich nicht drum kümmern. Ich habe de facto wahrscheinlich nur mehr ein Drittel des Operations Management Overheads, den ich normalerweise hätte, wenn ich diese virtuellen Maschinen alle selber managen müsste. Dafür muss ich aber auf der anderen Seite in meiner Applikation damit umgehen können, dass halt meine Maschinen von Zeit zu Zeit automatisch gepatcht werden, dass ich eben in einem Load Balanced Environment laufen muss, dass ich State nicht am Webserver halten kann, sondern in einem externen Storage-System halten muss. Das sind alles Eigenschaften, die mit Cloud-Services einhergehen. Dafür kann ich aber super genial und super einfach skalieren. Ja. Gut, das ist sozusagen die Welt, von der wir kommen. Früher haben wir das Ganze Web und Worker Roles genannt. Den Begriff Web und Worker Roles gibt es noch immer. Das sind quasi Vorlagen für virtuelle Maschinen, in denen dann da automatisch die Applikation deployed wird und in unserem Rechenzentrum betrieben wird. Wer hat das schon einmal gesehen und verwendet? So, also ja, ganz wenige. Ganz kurz für diejenigen, die das gesehen und verwendet haben, was da jetzt neu dazugekommen ist im Juni und im Oktober. .NET Framework 4.5 wird unterstützt, Windows Server 2012 als Hostbetriebssystem für die Applikation wird unterstützt und die Networking-Features, die wir für Virtual Machines vorgestellt haben, insbesondere UDP-Protokoll-Unterstützung, was für hochperformante Upload- und Download-Verfahren und für Peer-to-Peer-Applikationen wie Spiele zum Beispiel, Online-Games, zwingend notwendig ist. Das sind Dinge, die hier dazugekommen sind. Ja. Wenn man jetzt dieses ganze Cloud-Zeug hier, um das ganz kurz einmal darzustellen, verwalten will, dann gibt es dafür ein Management-Portal. Ich bin hier jetzt auf diesem Management-Portal schon angemeldet und wie man sieht, ich habe hier 4 Cloud-Services laufen, also Services, die nach diesem Prinzip am Ende des Tages gebaut wurden. Ja. Und nur damit Sie ein bisschen einen Eindruck kriegen, ja, nehmen wir mal an, also hier habe ich ein Cloud-Service, das ist ein Shop. Ja. Dieser Shop, man kann immer mal, wenn man da aufs Dashboard klickt, sieht man die Performance-Daten und so weiter. Also man sieht, wie meine Ein-Core-virtuelle Maschine ausgelastet ist. Nicht wirklich sehr dramatisch. Viele Leute kaufen auch bei mir im Shop nichts ein, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Die meisten gingen zu Amazon oder sonst irgendwo hin. Muss auch ehrlich sagen, wenn man sich die Applikation anschaut, ich habe nicht viel anzubieten, ja, außer ein Login-Screen, wo wir uns vielleicht jetzt einmal anmelden werden. Das passiert übrigens auch über einen Cloud-Service auf Windows Azure, auf das komme ich später zum Reden. Das ist mein Shop, der jetzt hier in North Europe läuft. Ja. Und da gibt es halt mehrere Tenants, ja, und da gibt es eben einen Mandanten, der hier seinen Shop betreibt. Das bin ich. Und das ist ein Shop für Geeks, also für all jene, die gerne mal zum Wochenende ein bisschen hacken und programmieren und da die Pizzen bestellen wollen. Ja, also 15 Pizzen für einen Samstag, die Veggie-Pizza lassen wir weg. Sieht man auch, die bestellt kaum wer. So, add items to order. Drinks, wo ist die Diet Coke bitte? Wer bestellt das denn? Ich. 20 Diet Cokes fürs Wochenende und so weiter. Ja. Ist eine ASP.NET MVC-Applikation mit einigen Dingen im Hintergrund. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, diese Applikation soll skalieren. Und das ist etwas, das mit Cloud Services super genial geht. Dann gehe ich hier einfach auf Scale in mein Portal und sage, ja, ich brauche jetzt, weil jetzt kaufen viele Leute Pizza bei mir, baue ich jetzt 4 Instanzen von diesem Teil. Safe. So. Das muss ich nachher wieder rückgängig machen, sonst schimpft mein Chef mit mir, weil das wird bei uns auch alles intern verrechnet und das geht auf mein Trainingsbudget und das heißt im Prinzip, dass ich nächsten Sommer nicht auf die interne technische Ausbildungskonferenz fliegen darf, die Tech Ready. Daher müssen wir das wieder rückgeben. Ja. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Dieses Teil hier nimmt mein Applikationspaket, das da im Windows Azure Storage liegt, und nachdem ich schon einen Webserver hatte, nimmt er jetzt einfach noch 3 weitere Webserver dazu, installiert meine Applikation da drauf, richtet den IIS ein, richtet das SSL-Zertifikat ein, weil mein Shop unterstützt auch SSL, und verifiziert das ganze Deployment dann, und wenn das Deployment verifiziert ist, dann hängt er das Ganze in den Azure Load Balancer rein, und wenn ich dann auf mszshop.eu.cloudapp.net gehe, dann arbeitet plötzlich nicht mehr ein Webserver für mich, sondern 4 Webservers. Ziemlich cool, und die teilen sich die Last auf. Ja. Wer hat sowas schon einmal selbst im Rechenzentrum gemacht? Ja. Ich habe schon einmal Skripts dafür schreiben dürfen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, sagen wir mal so. Ja. Und da, ja, und laufen tut es natürlich nach wie vor. Ja. Also Downtime haben wir jetzt keine für diesen Shop hier. Gehen wir wieder auf About, dann sehen wir, ja, schön, super. Ja. Während der die Instanzen hochzieht, läuft das alles noch. Das ist Cloud Services und da gibt es halt eben jede Menge weitere Dinge, die man da noch machen kann, wie zum Beispiel Hintergrunddienste, also eigene VMs, die im Hintergrund laufen und asynchron über Queues Dinge entgegennehmen und diese dann asynchron entsprechend verarbeiten. Die kann ich ganz genauso skalieren über einen Schieberegler. Ja. Also so möchte ich mal mein Rechenzentrum skalieren können. Gut, aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, wir arbeiten jetzt doch seit 2009 mit Softwareherstellern daran, Lösungen in diese Welt zu migrieren. Und man muss sagen, also für viele Applikationen ist das ziemlich heavy. Ja. Also Migrationsarbeit, man muss was umbauen, ja, man muss den State rauskriegen in einem Blob-Storage, um Gottes Willen, was ist das schon wieder Schreckliches. Ja. Man muss schauen, dass man Session-State in Caches auslagert und so. Also man muss da schon ganz schön arbeiten, dass man in dieser Umgebung arbeitet. Und deswegen haben wir gesagt, ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Insofern haben wir im Juni weitere Möglichkeiten vorgestellt, wie man Applikationen bei uns in der Cloud betreiben kann. Das eine ist einmal sehr offensichtlich virtuelle Maschinen. Also sprich, seit Juni kann ich im Azure-Portal sagen, ich hätte gern eine neue VM, ein Linux CentOS 5 irgendwas und dann kriege ich ein Linux CentOS 5 irgendwas, das auf unserer Virtualisierungsinfrastruktur bei uns in der Cloud läuft. Und das andere, was wir vorgestellt haben, weil wir gesagt haben, die Cloud-Services sind zwar cool, aber für die, die wirklich nur reine, einfache Web-Applikationen bauen wollen, ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu oversized und deswegen haben wir Websites vorgestellt. Also das ist sowas auf die Art wie Shared Web Hosting, das übrigens, by the way, auf dieser Infrastruktur aufbaut und mit dieser Infrastruktur implementiert wurde, also im hochskalierbaren Stil. Ja. Gut. Schauen wir uns das einmal ein bisschen im Detail an. Virtual Machines gibt es also eben seit Juni, kann ich jetzt meine eigenen VMs da drinnen warten. Das Ganze funktioniert so, wenn ich eine virtuelle Maschine bei uns im Rechenzentrum laufen lasse, dann stellen wir sicher, dass die virtuelle Maschine läuft. Also das Netzwerk, Strom, Hardware, Host Operating System und so weiter, alles fein säuberlich da ist. Für die virtuelle Maschine sind Sie verantwortlich. Also was in der virtuellen Maschine abgeht, das interessiert uns nicht. Wenn Sie da irgendwelche Probleme haben, dann ist das Ihr Problem. Das Ganze schaut so aus, dass ich halt hier jetzt im Portal, und wir werden das in der nächsten Session, die ich halten werde, im gleichen Raum übrigens, dann etwas detaillierter machen. Ja, also deswegen werde ich das jetzt nur ganz kurz anreißen. Ja. Hier gibt es also im Management-Portal unter manage.windowsazure.com, sollte man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, gibt es also einen Abschnitt Virtual Machines. Ja, und da habe ich eine VM jetzt laufen. Das ist ein Domain-Controller, auf dem Active Directory Federation Services läuft. Das ist ein bisschen so ein Hobby von mir und eine kleine Spinnerei. Auf jeden Fall kann ich hier dann sagen, New Virtual Machine. Man sieht dann auch, okay, das ist noch im Preview. Und ich sage hier mal From Gallery. Und dann kann ich hier aus einer Liste von VMs auswählen, die bei uns im Rechenzentrum halt einfach laufen. Ja. Zum Beispiel am Windows Server 2008 R2, SP1. Die Monate da hinten, die weisen immer auf den jeweiligen Patch-Stand hin, wann das Teil das letzte Mal mit Windows-Updates versorgt wurde, sozusagen. Ja. Und da unten gibt es halt dann noch ein paar Linux-Derivate. Und dann gibt es noch ein paar Templates, die ich selbst hier irgendwann mal mir erstellt habe. Das lassen wir jetzt, die sollte eigentlich auch wieder löschen, weil das kostet nur Geld. Und da kann ich jetzt sagen, ja, ich hätte gerne einen neuen Windows-Server und würde den gerne bei uns im Rechenzentrum betreiben. Kann den dann einen MSC Tech Days, gibt dem dann auch ein Passwort, sagt dann, welche Größe ich gerne hätte. Das ist auch recht spannend, wenn man da mal reinschaut. Ja. Dann sieht man ungefähr, was so das Größte ist, was wir im Moment unterstützen. Wir lassen es jetzt einmal bei einer extra Small Instanz, weil die kostet gerade mal 10 Franken im Monat, damit ist nicht viel verhaut, wenn ich es vergesse zum Löschen. Ne? Next. So, dann geben wir dem Ganzen einen Public DNS-Namen. So, und dann fragt er mich hier nach einem Storage-Account. Das ist ein Windows Azure Blob Store, also ein hochskalierbarer, hochverfügbarer Store, wo man Terabytes bei uns im Rechenzentrum speichern kann und dort legt das Ding seine Harddisks ab. Diese Harddisks werden dreimal innerhalb eines Rechenzentrums und wenn man es will, auch noch einmal in ein anderes Rechenzentrum georepliziert. Wobei das andere Rechenzentrum immer in derselben Region liegen muss. Also in Europa ist das einfach, wenn Sie eine Virtual Machine in Dublin haben, können Sie nach Amsterdam georeplizieren. Wenn Sie eine Virtual Machine in Amsterdam haben, können Sie nach Dublin georeplizieren. Was Sie nicht können, ist aus Amsterdam nach West-US georeplizieren. Das machen wir bewusst nicht, weil man da nur in Legal- und Compliance-Issues reinläuft. Ja. Und damit wähle ich halt hier mal einen Storage-Account aus. Availability-Set erkläre ich in der nächsten Session. So, und jetzt wird halt diese virtuelle Maschine provisioniert und irgendwann ist die fertig. Dann kriege ich meinen Remote-Desktop-Zugang. Es dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Dann kriege ich meinen Remote-Desktop-Zugang und das Teil läuft. Gut, warum haben wir das gemacht? Also nicht, weil wir glauben, oh je, Plattform as a Service ist nicht das Richtige, ganz im Gegenteil. Unsere Strategie ist nach wie vor die, massiv in Plattform as a Service als primäres Instrument zu investieren, weil wir glauben, dass dort die Vorteile und die Charakteristika von Cloud Computing ultimativ am besten genutzt werden können. Aber es hilft nichts. Ja. Legacy-Software, Alt-Software-Komponenten und gewisse Dinge laufen halt im Plattform-as-a-Service nicht ganz so gut, wie wir es uns alle gern wünschen würden. Daher gibt es Virtual Machines, wo ich sozusagen die Komponenten, die nicht so gut im Plattform-as-a-Service laufen, halt einfach in eine virtuelle Maschine reinlegen kann und dann dort munter vor sich hinlaufen lassen kann. Und da kann ich dann alles machen, was er vom Windows-Server oder von einer Linux-Distribution halt einfach auch machen kann. Virtual Machines. Gehen wir zum nächsten Teil, Websites. Das war das zweite Ding, das wir im Juni zur Verfügung oder released haben als Preview. Das geht wieder ins Eck Plattform as a Service und adressiert die Web-Developer schlechthin. Das heißt, jemand, der einfach nur eine Webseite bauen will, die auf eine Datenbank geht und nicht eine komplexe Multitier-Architektur braucht, für den ist Websites das Richtige. Ja. Und anstatt es groß zu erklären, zeige ich auch das einmal her. Ja. So. Das Ganze läuft übrigens mit PHP, Classic ASP. Wer macht noch Classic ASP? Wer hat noch eine Classic ASP-Seite? Ja, doch ein paar, ja. Ah, das läuft, ja. ASP.NET Und was habe ich gesagt? PHP, ja, und Node.js. Ja, das sind die vier Plattformen, für die Websites aktuell laufen. Ich komme aus der .NET-Welt, daher mache ich ein Visual Studio auf und mache jetzt einfach eine ASP.NET MVC-Applikation. Ja. Auch hier werde ich nicht so sehr ins Detail gehen, weil es gibt nämlich nach meinen beiden Sessions eine Session, die sich dediziert mit dem Thema Websites beschäftigt. So, daher sage ich hier mal C-Demos Tech Day Simple Website. So, und ich mache eine .NET 4, wobei eigentlich wird 4.5 auch schon unterstützt. Ich mache eine .NET 4 Website. So. Gut. Aber ich will eigentlich gar keine Website machen. Ich will ein Web-Application-Projekt machen. Da habe ich nämlich MVCA dabei. So, eine MVC3-Applikation. Tech Days MVC-App. Funktionieren tut alles. Ich bin halt einfach nur mehr das MVC-Eck gewohnt. Ja. Daher fühle ich mich da mittlerweile wohler. So, jetzt mache ich hier halt meine Webseite, lasse da lokal mein MVC-Projekt kreieren und parallel dazu können wir Folgendes machen. Wir gehen hier auf Websites, sagen Create a new Website. So, da gibt es nur ein Quick Create. Wir erstellen es in North Europe, also in Dublin, und sagen hier Tech Days Basel ist das Ganze. Das hat noch niemand verwendet. Genial. Ich bin gespannt, ob dann die Kollegen in der Session nach mir dasselbe versuchen zu machen. Tech Days Basel. Weil den DNS-Namen, den kann man natürlich nur einmal für sich beanspruchen. So, was jetzt passiert ist, es ist Platz für mich reserviert worden auf einer Menge von vorprovisionierten Webservern, die bei uns in unserem Cloud-Environment bereits deployed sind. Das heißt also, die laufen schon und die warten nur mehr darauf, dass Kunden wie ich kommen und eine Demo machen. So, jetzt kann ich hier in meine Website reingehen und kann verschiedene Dinge einstellen. Allerwichtigst, um aus Visual Studio heraus was zu machen, ist hier dieses Download Publish Profile, weil solche Websites kann ich nämlich über FTP und über WebDeploy deployen. Dann sage ich hier einfach, okay, bitte lade mir mein Publish Profile herunter. Sage ich hier einfach Save, das ist techdaysbasel.azurewebsites.publishsettings, Save. So, dann sagen wir hier Close. Jetzt hat er das runtergeladen und hier machen wir noch eine kleine Codeänderung, die ich selbst mit dieser kleinen Tastatur hier schaffe. Tech Days Basel Websites. Save, Ctrl-Shift-B. Und jetzt klicke ich die Website mit rechter Maustaste an und sage Publish. By the way, ich verwende hier zwar Visual Studio 2012, aber alles, was ich hier zeige, geht auch mit Visual Studio 2010. Also keine Sorge, Sie müssen nicht morgen gleich zum Shop fahren und upgraden. Dann importiere ich, obwohl wir das gern hätten, dann importiere ich techdaysbasel.azurewebsites.net.publishsettings. Da importiert man dann gleich den Benutzernamen und das Passwort für den FTP-Benutzer. Das kann ich bei Bedarf, also das ist jetzt Default generiert, das kann ich bei Bedarf über das Portal auch ändern. Würde ich eigentlich auch vorschlagen, dass man das ändert. So, dann sagt er hier, okay, welchen Build möchtest du deployen? Ich würde gerne den Release-Build deployen. Und dann sage ich hier Next, Publish. So, jetzt bildet er das Ganze, ladet die Files hoch. Ja, also da sehen wir jetzt da Adding und so weiter. Und wenn das alles hochgeladen ist, dann ist meine Website auf Windows Azure. Und da unten das Anzeichen ist das. Hier sehen wir techdaysbasel.azurewebsites.net. Azure Websites ist der allgemeine DNS-Name für Windows Azure Websites. So, und das funktioniert gleichermaßen mit PHP und mit Node.js. Wenn Sie sich jetzt natürlich berechtigterweise fragen, ja, aber sicher nicht aus Visual Studio heraus, dann sage ich ja doch, weil es gibt mittlerweile Plugins für Visual Studio, wo man auch PHP und Node.js entwickeln kann, aber wer das nicht hat, und die meisten Node.js und PHP-Entwickler haben das nicht, die können auch auf frei verfügbare Tools wie Eclipse oder zum Beispiel von uns ASP WebMatrix zurückgreifen. Das ist ein frei verfügbares Tool für Webscripter und Webdeveloper. Gut, das Ganze, wie gesagt, funktioniert auch plattformunabhängig. Jetzt einmal für diese vier Plattformen hier auf Websites. Weitere werden in den nächsten Monaten nach der General Availability von Websites kommen. Gut, das heißt, wir sehen, der Abstraktionslevel, auf dem wir uns mit Applikationen und mit Infrastruktur beschäftigen, ändert sich immer mehr zum Gunsten der Applikation. Ich brauche mich immer weniger um Infrastruktur kümmern und kann mich immer mehr auf meine Applikation konzentrieren. Und das ultimative Ende, das wir bis dato in diesen Environments jetzt auf Windows Azure erreicht haben, ist Mobile Services. Das haben wir jetzt im September released. Das ist ganz, ganz spannend. Der Zeitpunkt September kommt auch nicht von irgendwo her, weil wir haben ja im Oktober Windows 8 gelauncht. Ja. Wem adressiert Mobile Services? Ganz einfach, all jene Entwickler, die primär eine Device-Applikation bauen. Also für iOS, Android, Windows 8 oder Windows Phone 8. Die aber ein Backend brauchen, weil sie Daten zwischen den Devices austauschen wollen oder vielleicht sogar zwischen Benutzern austauschen wollen. Sich aber eigentlich mit dem Backend nicht wirklich beschäftigen wollen. Ja, sondern ich will einfach, dass das möglichst viel das Teil, das Framework für mich tut und ich kann mich auf mein Device konzentrieren und auf meine coole Store-App. Und genau das ist Mobile Services am Ende des Tages. Wenn man sich das überlegt, was hat man gemacht mit Mobile Services? Man ist hergegangen und hat gesagt, man nehme Azure Websites, also Websites baut auf Cloud Services auf und Mobile Services baut auf Websites auf und man baue ein Framework, das ich da in Websites hoste, das mir den Zugriff auf die Datenbanken, den Zugriff auf Notification und Push Services, den Zugriff auf Authentication Services wie Windows Azure Access Control Service und auf jede Menge andere Services entsprechend abnimmt, inklusive Monitoring, Logging und Tracing. Ja. Und das von der Skalierbarkeit her genauso einfach und leicht funktioniert wie das Skalieren auf Cloud Services und Websites, nämlich mit einem Schieberegler. Und genau darum geht es in Mobile Services. Und auch das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das praktisch ausschaut. Und zwar, man gehe wieder zurück, man schließe diese wunderhübschen Applikationen, die ich hier gebaut habe, zoome hier wieder raus auf den obersten Level und ist dann wieder im Managementportal und hier gibt es einen Teil Mobile Services. So, und in diesen Mobile Services kann ich jetzt genauso wie bei allen anderen Dingen sagen, ich würde gerne ein neues Mobile Service erzeugen, MSZ Tech Days Basel nennen wir das Ganze. So, und hier kann ich jetzt schon einmal wesentlich mehr auswählen. Das geht übrigens bei Websites auch, da kann ich sogar noch MySQL als Datenbank auch wählen. Kann ich mal sagen, ja, ich würde gerne eine neue SQL-Database erzeugen auf meiner Microsoft-Subscription in der Region. Ja, und das ist halt jetzt bei Mobile Services noch nicht ganz so weit verbreitet. Aktuell haben wir die in diesen beiden Datacentern, sonst haben wir es noch nicht. Ist ja auch noch im Preview. So, also MSZ Tech Days Basel Mobile nennen wir diese URL. Dann gehen wir weiter. So, und jetzt sagen wir, okay, bitte erzeug mir eine Datenbank auf meinem existierenden Datenbank-Server. Dann sollte man vielleicht aber das Mobile Service auch nach WestUS legen, haben wir auch. Und dann muss ich hier meinen Datenbank-Server, das ist Azure SQL Database, das da im Hintergrund verwendet wird. So, passt soweit, der Login hat gepasst zu meinem Azure SQL Database Server. Und jetzt sage ich hier mal Next. So, da sagen wir mal okay, okay, okay. So, was jetzt passiert ist, es wird eine Menge an Websites, also auch auf vorprovisionierten Webservern, für mich reserviert. Und ich kann dann losstarten mit der Entwicklung am Ende des Tages. So, es dauert ein paar Minuten und sobald es dann fertig ist, können wir ein Visual Studio Projekt starten. Da gibt es dann sogar einen netten Startup, den man direkt von hier losstarten kann und wir können unser Mobile Service dann entsprechend beginnen zu customizen. Ich brauche mich hier jetzt dann nicht darum kümmern, wie das Backend funktioniert und so weiter oder nur ganz, ganz wenig eigentlich, sondern ich kümmere mich um die Store-App. Also gehen wir da mal rein. Da kann ich dann eben hier auswählen, für welche Plattform ich mir den Sample-Code runterladen will. Das sind die drei Plattformen, die wir aktuell unterstützen. iOS, Windows Phone 8 und Windows Store. Und ich baue jetzt eine Windows Store App. Daher, wenn ich da jetzt was anderes wähle, dann kommt da was anderes. Ja. iOS kann ich leider nicht. Install Xcode und so, das habe ich alles nicht. So, daher Windows Store App. Dann sagt er hier schon Get the Tools. Schön, habe ich alles. Mobile Services SDK haben wir auch installiert. Ja. Und dann Create To-Do Item Table. Das ist recht spannend. Das erstellt eine Tabelle in der Datenbank. Die kann ich mir dann da unter Data auch anschauen. Also wenn ich hier unter Data schaue, dann sehen wir die Tables, die es gibt. Also gehen wir nochmal zurück in den Startscreen eigentlich. So, Windows Store, Create the Store App, Create the To-Do Item Table. Jetzt erstellt er die Tabelle für mich. In der Tabelle ist nichts drinnen, außer eine ID-Spalte, werden wir dann gleich sehen. Download and run your app. Download, okay. Download, sagen wir hier mal Save. So, sagen wir hier Close. Ich weiß, dass das im Downloads-Folder drinnen liegt. MSZ Tag Days Mobile, extrahieren das nach, nach C-Demos. Demos, machen dann auch gleich Show Extracted Files. Starten Visual Studio mit dem. Jetzt habe ich es extra nach Demos gegeben, damit er nicht meint, das ist böse. So, jetzt habe ich hier meine Store-App. Diese Store-App greift auf dieses Mobile-Service zu. Woran sehen wir das? Wenn wir hier in das App-CS reingehen, dann hat er hier einen sogenannten Mobile-Service-Client installiert mit meiner URL und mit einem meiner Access-Keys. Diese Access-Keys, die finde ich im Portal, wenn ich hier in das Dashboard reingehe, dann sieht man da unten, ganz unten, Manage Keys. Und wenn ich da dann draufklicke, dann kommt halt so ein Dialog, wo diese Application Keys dargestellt werden. Parallel dazu hat er ja uns eine Tabelle erstellt, wo aktuell keine Records drinnen sind und auch nur eine ID-Spalte drinnen ist. Das heißt also, hier gibt es gar nichts. Ja. So, und jetzt gehen wir wieder zurück in die Applikation, also diesen Mobile Service Client, den instanziert er mir in der App-Klasse meiner Windows 8 Store App als statische Variable und in meiner Main Page habe ich hier ein To-Do-Item drinnen, public int id, public string text, public bool complete. Das ist sozusagen mein Entity, mit dem ich arbeite. Und diese App ist dann hier so weit, dass sie halt eben asynchrone Methoden, insert To-Do-Item, dann macht er hier await To-Do-Table, insert async To-Do-Item. Refresh, hier ladet er das Ganze, alles eben von diesem Mobile-Service-Kontext, den wir in der Application haben. Und verwendet wird dieser Mobile-Service-Kontext da oben, indem er beim Konstruktor sagt, iMobile-Service-Data-Table von To-Do-Item, To-Do-Table, equals app.mobileservice.getTable und der Rest funktioniert von selbst. So, wenn ich das jetzt starte, dann startet er halt diese lustige Windows Store App hier auf meinem Tablet. Dann sage ich hier Tech Days First. Save. Tech Days First. Tech Days Second. Ah, haben wir vertippt. Auf so einer kleinen Tastatur ist das auch kein Wunder. Second. So, jetzt gehen wir das weg, gehen wieder zurück hier, stoppen den Debugger, gehen in unseren Browser rein und gehen in unsere Table rein und schauen, was er gemacht hat. Nämlich, er hat die Table halt populiert mit den neuen Columns und hat auch die Spalten entsprechend hinzugefügt. Ja. Was jetzt, wenn ich eine neue Table haben will, wie zum Beispiel eine History Table? Machen wir eine History Table. Sagen wir hier Create Table Name, My History Table. Hier kann ich dann auch Permissions auswählen, also ich kann sagen, jeder mit dem Application Key, also die Applikation im Wesentlichen, authentifizierte Benutzer, da gibt es ein eigenes Authentifizierungsservice, das mit Facebook, Google, Yahoo ID zusammenarbeitet, oder halt eben durch Skripts gefilterter Zugriff. Das ist dann JavaScript, weil diese ganze Plattform wurde mit Node.js von uns gebaut. Hier sage ich halt jetzt mal, okay, passt, wir erzeugen unsere MyHistoryTable. Ja. So, und wie befülle ich die Table jetzt? Na, ich gehe zurück in meine App. So, zoom da mal ein bisschen raus. Na, zoom ein bisschen rein. So, und jetzt sage ich hier public class MyHistoryTable. Das ist wichtig, dass das zusammenpasst vom Namen her. Daher schauen wir noch einmal. MyHistoryTable, das passt eigentlich auch soweit. Und das Ganze muss dann eben eine ID haben, public, also das machen wir mit einem prop, prop int ID, und dann machen wir prop date time hist date prop string action. Action. So, und das ist ein Data Member und das bekommt den Namen Action Text. So, und das ist auch ein Data Member, Data Member, und bekommt den Namen hist date. So, hist date und action date, action text. So, und das, was ich jetzt hier mache, ist einfach hier in meiner Insert to do Item mache ich noch eine zweite Geschichte rein, wo ich sage, okay, var new hist entry equals new hist table. So, und da sage ich jetzt action equals inserted item plus to do item dot text. Und was haben wir gehabt noch? Hist date equals date time dot utc now. So, ich nehme utc now. Und jetzt sage ich einfach await my history table, das muss ich jetzt natürlich auch in meinem Mobile Service Kontext registrieren, also ich brauche da auch so eine Table, private iMobile Service Table, my hist table to do, also my hist table equals app.mobileservice.get table, my history table. Save. So, damit habe ich Zugriff auf die Table aus meinem Mobile Service Data Kontext und kann hier sagen await my hist table dot insert async my oder new history entry. Ctrl Shift B. Ja. Ah ja, da gehört name equals davor. Name equals. Ctrl Shift B. So, Build succeeded. Perfekt. Starten wir unsere App. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt ein neues Item einfüge, new with history 01, save, dann sollte eigentlich 02, save, dann sollte eigentlich in unserer History Table, blump, bump, schauen wir mal da, Ctrl F5, um das da alles neu zu laden, dann sollten da jetzt auch entsprechende Records drinnen stehen. So. Ja, tatsächlich, da haben wir zwei Records. Ja. Zack. Ja. So, jetzt natürlich mit dieser History, das ist irgendwie ein bisschen witzlos, gell, wenn das am Client läuft. Ja, das könnte ich eigentlich auch am Server machen. Das mache ich aber jetzt nicht mehr manuell, sondern das habe ich hier schon als ein Beispiel vorbereitet. Und zwar kann ich so eine Tabelle auch mit Scripts quasi serverseitig, mit serverseitiger Logik versehen. Das sind dann Node.js-Skripts und hier sehen wir so ein Skript. Ja. Da schreibe ich halt dann mit JavaScript die serverseitige Funktionalität und da habe ich das einfach so gemacht, dass der History-Eintrag serverseitig immer automatisch eingefügt wird. Ja. Und das ist halt das Framework, das mir Mobile Services bietet. Ja. Man sieht schon, das adressiert vielleicht jetzt nicht den Enterprise-Developer, der immer seine großen, molochartigen Multi-Tier-Irgendwas-Apps baut, sondern das ist relativ cool, um eine App schnell in den Store zu bringen und einen Data-Store im Hintergrund zu haben. Also adressiert einfach eine andere Zielgruppe, geht aber eindeutig in die Richtung, ich baue eine Applikation und beschäftige mich eigentlich nicht mehr mit der Infrastruktur, also Plattform as a Service. Ja. Das sind Windows Azure Mobile Services. Damit haben wir den ersten Abschnitt abgeschlossen und gehen zum zweiten Abschnitt über. Und zwar switch gears from Environments für den Betrieb von Applikationen hin zu Application Building Block Services. Und von denen hat Azure einige Services, die eben nicht fertige Dienste darstellen, sondern Services, die ich in meine Applikation einbauen kann, um gewisse Dinge an die Plattform auszulagern. Ja. Ich nehme ein Beispiel, Database, also Azure SQL Database ist also eine relationale Datenbank, die wir als Cloud-Service anbieten. Sie sagen einfach, ich hätte gerne eine Datenbank, wir stellen die Datenbank dreifach repliziert in unserem Rechenzentrum für Sie ausfallsicher zur Verfügung und Sie machen dann eine Connection mit dem SQL Server Management Studio drauf und machen Ihre Dinge in dieser SQL-Datenbank. Dann gibt es sowas wie Storage, ein Storage-System. Das beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten. Einen sogenannten Binary Large Object Store, Blob Store. Dort kann ich Videos, Dokumente, Files aller Art ablegen. Die können dann bis zu mehrere Terabyte groß werden, diese Files. Dann gibt es dort einen Table Storage, das ist sowas auf die Art wie semi-strukturierter Store, also NoSQL würden andere dazu sagen. Und dann gibt es einen Queue Storage, mit dem ich zwischen Compute-Instanzen innerhalb eines Rechenzentrums asynchron kommunizieren kann. Das ist ein anderes Beispiel für so ein Building Block Services. Dann haben wir sowas wie einen Traffic Manager, der verteilt Traffic zu meiner Applikation im Falle von globalen Deployments. Also Beispiel, wenn ich meine Applikation in den USA, in Europa und in Hongkong deployed habe, aber nur eine URL nach außen hin zur Verfügung stellen will und es soll im Hintergrund automatisch entschieden werden, ob mein Kunde nach Hongkong, nach Dublin oder nach West-US kommt, dann ist das etwas, was ich mit dem Traffic Manager machen kann. Da kann ich alle meine Deployments hinter einen DNS-Eintrag verstecken und dieser Traffic Manager schaut dann, hey, sitzt mein Kunde jetzt gerade in den USA, dann schicke ich ihn ins USA-Datacenter. Sitzt mein Kunde gerade irgendwo in Beijing, dann schicke ich ihn nach Hongkong ins Datacenter, weil das ist das nächste. Oder sitzt man gerade in Basel, dann werden wir potenziell in eines der europäischen Datacenter geschickt. Ja. Und so gibt es halt jede Menge Building Block Services, die man in der Applikation entweder über Konfiguration oder über APIs nutzen kann. Ich möchte den Fokus jetzt für die verbleibenden 15 Minuten auf jene Services legen, die mit der June Release neu dazugekommen sind und im Oktober teilweise. Ja. Und zwar sind es Windows Azure Media Services, Windows Azure Networking, Windows Azure Active Directory und Windows Azure Caching. Was verbirgt sich da im Genauen dahinter? Also was ist genau dazu gekommen? Jetzt nehmen wir mal diese kleine Tastatur einfach mit hier. Bei Caching ist es so, dass wir im Windows Azure ein Caching-Service hatten, einen sogenannten Shared Cache. Das heißt also, Sie konnten sagen, ich brauche Cache. Und zwar In-Memory-Cache und wir haben dann eigene Server provisioniert, wo ihr In-Memory-Cache gemeinsam mit anderen Caches von anderen Kunden, natürlich strikt und sauber getrennt, halt eben abgelegt worden ist. Ja. Das ist nett, das ist cool, das ist aber ein Shared-Resource-Environment und ein Shared-Resource-Environment hat gewisse Limits, wie zum Beispiel dieser Cache konnte maximal 4 GB groß werden. Mit der Juni-Release gibt es einen sogenannten Dedicated und Co-Located Cache, den Sie direkt in Ihren Compute-Instanzen betreiben können. Damit können Sie so viel Memory-Cache haben, wie Sie wollen, weil der Cache nämlich auch über mehrere Instanzen, Compute-Instanzen aufgeteilt werden kann. Das schauen wir uns nachher an. Virtual Networking. Wir haben einen kompletten Mechanismus oder einen Service eingeführt, mit dem Sie Ihre privaten Netzwerke innerhalb von unserer Cloud aufziehen können und in diesem virtuellen Netzwerk dann virtuelle Maschinen und Cloud-Services betreiben können und auch untereinander kommunizieren lassen können. Darüber hinaus können Sie VPN-Verbindungen in Ihr eigenes Rechenzentrum mit diesen Services aufbauen. Und Sie können sogar sagen, ja, wenn mir die Standard-DNS-Auflösungen in Azure nicht gefallen, dann bringe ich meinen eigenen DNS-Server mit und lasse den in diesem virtuellen Netzwerk entsprechend aktiv sein und die Namensauflösung für mich machen. Tatsache ist, Sie werden einen eigenen DNS-Server sogar brauchen, wenn Sie eine VPN-Verbindung mit Ihrem On-Premise eigenen Rechenzentrum unter Public Cloud aufbauen, weil dann brauchen Sie nämlich einen DNS-Server, der auch die Namen kennt, die bei Ihnen, der Maschinen, die bei Ihnen im Rechenzentrum laufen. Insofern ist diese Funktionalität sogar zwingend notwendig, um da sinnvoll damit arbeiten zu können. Das nächste, was wir haben, sind Windows Azure Media Services. Was sind Media Services? Media Services ist eine Plattform für all jene, die Applikationen bauen, die Media Workflows und Asset Management als zugrunde liegende Funktionen brauchen. Dazu zählen so Sachen wie ein Encoding-Service, ein Asset-Management-Service, ein Live-Streaming und ein On-Demand-Streaming-Service. Und das genau kriegen Sie mit Windows Azure Media Services. Und Sie können das dann übers Portal managen oder Sie können die Windows Azure Media Services OData Library nutzen und können sich so in diese Media Services eben rein integrieren. Und finally haben wir dann noch eben Windows Azure Active Directory. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie ein LDAP Directory as a Service in der Cloud. Das heißt also, Sie können ein Cloud AD bei uns requesten, kriegen das dann innerhalb von ein paar Minuten und können dann in diesem Cloud AD Ihre Organizational Units und User und Gruppen und was weiß ich was alles da in der Cloud direkt managen. Oder, und das ist das Spannende und eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir es gebaut haben, Sie können Ihr lokales Active Directory mit der Cloud synchronisieren und können so ein Single Sign-On über Cloud-Applikationen und Applikationen, die bei Ihnen im Rechenzentrum laufen, aufbauen. Und Sie können auch ein einheitliches, zentrales Identity Management über beide Welten hinweg aufbauen. Und das ist extrem spannend. Ich möchte jetzt da in ein paar von diesen Aspekten ins Detail gehen. Und zwar beginnen mit Azure Caching Services. Stellen Sie, also Azure Caching Service ist ein Cloud Service. Das heißt, das ist mit diesen Cloud Services, die ich ganz am Anfang vorgestellt habe, verbunden. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir haben in diesem Caching zwei Varianten, ein Co-Located und ein Dedicated Cache. So, und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, Sie bauen eine Web-Applikation und diese Web-Applikation braucht ungefähr 7 bis 10 GB Cache, um Session State für Ihre Concurrent-Benutzer zu halten. Nachher hat man den Azure Shared Cache, maximal 4 GB, der falsche aus, also bleibt uns der Co-Located und der Dedicated Cache. Co-Located bedeutet, dass Sie Ihre Compute-Instanzen, wo auch die Applikation laufen, hernehmen und sagen, hey, auf meinen Instanzen reserviere ich 30% oder 40 oder 50 oder wie viel auch immer Sie wollen, des Memories für Cache. Ja. Und dann verwenden Sie eine Cache-API, die wir zur Verfügung stellen, mit der Sie dann Dinge in den Cache legen können und Dinge aus dem Cache lesen können. Wenn Sie den Cache auf denselben Instanzen betreiben, auf denen auch Ihre Applikation läuft, dann sprechen wir von einem sogenannten Co-Located Cache. Das heißt, jede Instanz hat dann in dem Fall 300 MB Cache. Und wenn Sie da auf einer Instanz was in den Cache reinstellen, dann liegt es klarerweise da in den Cache und wird auch auf die anderen Instanzen synchronisiert. Dafür wird ein standardisiertes Protokoll verwendet und das wird jetzt alle Java-Jünger freuen, nämlich Memcached. Memcached ist im Java-Umfeld ein bekanntes Cache-Protokoll und wir verwenden genau das gleiche. Und damit ist es auch kompatibel mit Java zum Beispiel, ja, und allen Memcached oder Plattformen, die Memcached unterstützen. In dem Fall haben wir dann einen Cache von 1,2 GB, je nachdem, wie ich diesen Cache nutze. Ja, also High Availability Konfiguration heißt, dass alle Items in alle anderen Caches synchronisiert werden. Wenn ich aber nicht High Availability Konfiguration verwende, dann wird der Cache einfach aufgeteilt auf die Instanzen. Das gleiche Spiel kann ich jetzt spielen, indem ich dedizierte Compute-Instanzen als Cache-Rollen aktiviere. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe meine Web-Rollen oben und dann habe ich eine Worker-Rolle, die nichts anderes macht als Cache-Bild. Und nehmen wir mal an, ich nehme dafür jetzt die 14, also die XL-Instanz, das wäre also dann 14 Gig pro Instanz, dann hätte ich 28 Gig Memory, in dem Fall sind es 12 GB, also 24 GB Distributed Cache, wenn ich die XL-Instanz nehme, habe ich 14 Gig pro Instanz, dann habe ich 28 Gig Cache Memory. Und das ist ein sogenannter Dedicated Cache. Ich zeige mal nur ganz kurz her, wie sich das von der Performance her auswirkt. Und zwar habe ich da auch ein Cloud-Service vorbereitet, das eigentlich gar nicht viel macht, aber dadurch kann man sich dann relativ gut vorstellen. Ja. Und zwar habe ich hier eine Applikation, zoomen wir mal da ein bisschen rein, das ist ein Cloud-Service, das ist ein Cloud-Service-Projekt, Das Cloud-Service-Projekt ordnet im Prinzip nur Visual Studio-Projekte den Betriebsinstanzen in unserem Rechenzentrum zu. Also die Cache-Rolle ist ein Hintergrunddienst und das Cache-Frontend ist eine Webrolle. Das erkennt man an diesem Symbol. Das heißt, das läuft auf einem Webserver bei uns im Rechenzentrum. Und was ich hier jetzt da habe, wenn wir hier zum Beispiel diese Cache-Rolle anschauen, die Implementierung der Cache-Rolle, die ist leer. Die Cache-Rolle hat nichts zu tun. Ja, das ist also wirklich eine Worker-Rolle, da läuft nichts außer der Cache. Ja. So, wenn wir jetzt die Konfiguration dieser Cache-Rolle anschauen, dann ist das eine Small Instance. Eine Small Instance hat 1,7 GB Memory. Nachdem ich eine Instanz hier am Laufen habe, habe ich 1,7 GB Cache. Ja. Und dann habe ich hier mein Frontend, mein Cache-Frontend. Hier, wenn man unter Manage NuGet Packages schaut, habe ich ein NuGet Package installiert. Das ist die Windows Azure Caching API. Das heißt, wenn ich hier auf Installed Packages schaue, oder wenn ich auf Online schaue und dann hier suche nach Windows Azure Caching, ja, dann findet man diese Library, Windows Azure Caching. Man sieht es an dem Hackerl, dass das installiert ist. Wenn ich das draufklicke, dann fügt er mir alle Bibliothekreferenzen hinzu, ladet die von der NuGet-Plattform herunter, fügt man die in mein Projekt hinzu und ich kann die API verwenden. So, und in meiner Applikation passiert jetzt nichts anderes, als wenn ich hier in dem Controller, in dem Home-Controller, also der den eigentlichen Code ausführt, reinschaue und da mal reinzoome, da gibt es eine Index-Methode und in der Index-Methode habe ich use caching equals none und dedicated und co-located ist erlaubt. Ja. So, hier ist der Code da, um den Cache zu konfigurieren und ich halte mir den Cache als Singleton im Application State. Da könnte man auch noch ein schöneres Singleton Pattern implementieren, aber auf das kommt es jetzt nicht drauf an. Also ich lade und instanziere meinen Cache hier, wie wir sehen. Und wenn der Cache verwendet wird, dann schaue ich, ob meine Daten im Cache liegen und lade meine Daten, das ist in dem Fall eine Liste von Ländern und eine Liste von Personen, aus dem Cache. Wenn der Cache leer ist oder die Konfiguration use caching equals none vergeben wurde, dann sind meine Daten zu dem Zeitpunkt hier ganz oben nicht befüllt und ich lade die Daten aus dem Blob Storage, also aus dem Windows Azure Storage. Ja. Diese Lösung habe ich jetzt in der Cloud deployed als Cloud Service. Das heißt, zoomen wir hier wieder raus. So, Cloud Services. Da gibt es hier diese MSZ Cool Cache Demo. So, und da gibt es entsprechend zwei Instanzen, nämlich die Cache Roll und das Cache Frontend. Und wir surfen das einmal an. Ah, not all instances are ready. Das ist spannend. Control FN F5. Ja, das Portal manchmal zeigt das noch nicht so ganz das an. Ist noch relativ neu. Was man gern sehen will. So, passt. Schaut gut aus. So, ich versuche da jetzt einmal die Applikation zu starten. Dann sehen wir, was die Applikation tut. Und dann sehen wir gleich, ob es wirklich nicht funktioniert. Das wäre halt jetzt blöd. Dann zeige ich lokal noch einmal her, was die Logik macht. Aber lokal sieht man halt nicht für Unterschied. So. Die Cache Roll sagt, da ist nicht da. Naja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann ist da wohl was passiert jetzt in der Pause mit meiner schönen Cache Rolle. Auf jeden Fall der Performance Benefit, den man feststellen konnte mit dieser einfachen Applikation, als ich sie gestern noch getestet habe, liegt irgendwo beim Faktor 20 schneller mit Cache. Ja. Anstatt die Daten immer aus dem Blob Store zu lesen. Ja, das schaut nicht gut aus. Lassen wir das einmal kurz. Und gehen wir zurück zu den Slides. So, und wenn ich jetzt den Cache skalieren will, nachdem wir hier bei Cloud Services sind, was mache ich, wenn ich mehr Cache brauche? Ich stelle den Schieberegler für meine Instanzen einfach hoch und dann habe ich entsprechend mehr Cache zur Verfügung in meiner Applikation. Und das ist sehr effizient und effektiv am Ende des Tages. So, Windows Azure Virtual Networking ist etwas, das ich im nächsten Blog noch etwas detaillierter betrachten werde. Die Idee ist es einfach, ein privates Netzwerk, ein virtuelles Netzwerk in der Cloud zu machen, so dass meine Compute-Instanzen in der Cloud entsprechend miteinander kommunizieren können und nicht über die Public-Endpunkte, die man ohnehin hat, gehen müssen. Eines der Hauptziele vom Virtual Networks war es am Ende des Tages, sogenannte Hybridlösungen zu bauen, wo halt Teile ihrer IT-Infrastruktur noch im eigenen Rechenzentrum laufen und andere Teile der IT-Infrastruktur in einem Azure-Rechenzentrum laufen und Sie können einen VPN-Channel zwischen diesen beiden Welten aufbauen, um so ein Netzwerk für Ihre Dienste, die in der Cloud und die im eigenen Rechenzentrum laufen, aufzubauen. Oder sogar über mehrere Cloud-Rechenzentren das Ganze aufzubauen. Also das spielt dann am Ende des Tages keine Rolle. Das ist im Prinzip Virtual Networking im Overview. Wir gehen da in der nächsten Session noch im Detail oder etwas detaillierter dann darauf ein, wenn man Virtual Machines und Cloud Services gemeinsam miteinander verbinden. So, genug der Animationen, reicht schon. So, Media Services, etwas detaillierter betrachtet. Windows Azure Media Services ist im Prinzip eine Plattform für all jene, die Media-Applikationen bauen wollen. Ja. Das beginnt mit Funktionen wie Ingestion, also speziellen Upload-Funktionen, die UDP-Protokoll basiert sind. Jetzt weiß man wieder, warum wir das UDP-Protokoll eingeführt haben, um sowas wie Videos, die in die Gigabyte oder hunderte Gigabyte Größen reingehen, rascher und effizienter hochladen zu können. Dann bieten wir Encoder und Konverter an, die bei uns in der Cloud auf unseren Compute-Instanzen laufen, wo Sie einfach Tasks definieren können und sagen können, ich würde gern dieses Video, das bei mir im Blob Store liegt, von AVI in MP4 für optimiert für iOS umwandeln. Und unser Encoder macht das. Ja. Entsprechend auch gibt es das Gleiche für Formatkonvertierungen. Ja. Gut, dann gibt es sowas wie Play-Ready-Integration, also DRM, Content Protection. Dann haben wir On-Demand-Streaming. Bis daher, also bis zum On-Demand-Streaming ist auch alles live. Und Livestreaming, Analytics und Advertising kommen mit der nächsten Release und sind aktuell in einem Early Adoption Preview Programm drinnen. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie wir da ausschauen. Ja, das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. So was. Reboot. Tja, dann kann ich das Caching leider nicht herzeigen. Das ist schade. Das ist schade. So, aber wir sind jetzt eh schon fast am Ende der Session. Das ist sozusagen der Fokus von Media Services. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz Windows Azure Active Directory vorstellen und dann würde ich sagen, gehen wir zum Ende dieser Session, dann sind wir halbwegs gut in der Zeit. Windows Azure Active Directory ist im Prinzip nichts anderes als ein Cloud-Dienst, ein Cloud-LDAP-Verzeichnis, das ganz genauso funktioniert wie Windows, also wie Windows Active Directory, nur eine multimandantenfähig und skalierbare Plattform eben entsprechend. Es gibt dann eine API natürlich auch drauf, und zwar eine andere als die direkten PowerShell-Skripts, die mit den COM-Komponenten arbeiten, und zwar eine, die auf HTTP und REST-Protokoll basiert und wir nennen sie Directory Graph API. Und damit können alle Plattformen, sei es jetzt der .NET, Java oder was auch immer, entsprechend auf dieses LDAP Directory zugreifen und da Aktionen und Jobs und dergleichen halt eben lostreten. Das ist so die Standardschnittstelle, die in Richtung Windows Azure Active Directory verwendet wird. Und die Idee ist es im Prinzip, damit ein Directory zur Verfügung zu haben, mit dem ich all meine Cloud-Applikationen mit dem ich für all meine Cloud-Applikationen ein einheitliches, zentrales Identity-Management umsetzen kann. Und wenn ich es will, optional, kann ich das auch so aufsetzen, dass ich eben mit meinem Active Directory in meinem eigenen Rechenzentrum synchronisiere, dann bin ich sogar so weit, dass ich ein Single Sign-On über Applikationen, die in der eigenen Welt laufen und Applikationen, die in der Public-Welt laufen, entsprechend ein Single Sign-On umsetzen kann. Gut, in diesem Sinne zusammengefasst, wenn man sich die Erweiterungen von Juni 2012 bis heute im Windows Azure anschaut, und zwar von der Perspektive Environments, also Laufumgebungen, Laufzeitumgebungen für unsere Applikationen, dann sind neu dazugekommen Virtual Machines, zu den bereits existierenden Cloud Services, also Infrastructure as a Service ab hier und dann ab Cloud Services entsprechend Plattform as a Service. Cloud Services für die Multi-Tier-Applikationen sind blau, weil die gibt es schon seit 2009, also seit dem kommerziellen Launch, da ist auch alles released und nichts im Preview und alles fertig. Und dann halt eben Websites für die Web-Applikationsentwickler, die einfach aus ihrer Web-Applikation in eine Datenbank zugreifen wollen, und Mobile Services für die Store-App-Entwickler, die einfach ein Backend brauchen und sich nicht viel Gedanken über den Betrieb von Infrastruktur machen wollen. Und dann die Application Building Blocks, wo eben Media Services wird übrigens bis zum Ende dieses Jahres aus der Preview-Phase in die Produktionsphase übergehen. Bis dahin kann man es noch kostenfrei testen. Ab dann wird für Encoding-Jobs und so weiter entsprechend verrechnet. Virtual Networking, Windows Azure Active Directory und die Caching-Services. Das sind so die wesentlichsten Neuerungen, die seit Juni 2012, also seit der sogenannten Spring-Release, dazugekommen sind. Wir haben jetzt Pause und nachher geht es weiter hier mit Virtual Machines und Cloud-Services combined. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war spannend.